Wir sind hier zusammengekommen, um ein ganz besonderes Fest zu feiern und dazu einen ganz besonderen Vortrag zu hören. Es geht um Ostern. Und Ostern hat im Laufe der Menschheitsgeschichte viele Menschen sehr, sehr verblüfft. Und nicht nur das. Es waren manche Menschen sehr überrascht. Andere waren sogar schockiert über die Vorkommnisse, über die Ereignisse an diesem Ostersonntag. Für andere wiederum, vielleicht aus naturwissenschaftlicher Sicht, ist es nach wie vor ein Rätsel geblieben, dass es zigtausende, ja Millionen Menschen gibt, die die Auferstehung Jesu Christi feiern. Wie Sie wissen, wie ihr wisst, ist das nach wie vor eine Tatsache, die von vielen abgelehnt wird, aber von anderer Seite etwas ist, das Menschen unglaublich inspiriert. Das ganz eng damit verbunden ist, dass Menschen eine ganz persönliche Erfahrung mit diesem Auferstandenen gemacht haben, nämlich mit Jesus Christus. Ich möchte zur Einleitung so eine ganz kurze Begebenheit vorlesen, nämlich die damals, kurz nach dieser Auferstehung, stattgefunden hat. Wo Männer unterwegs waren in einem kleinen Ort namens Emmaus und eigentlich betrübt waren, niedergeschlagen waren. Denn sie hatten die letzten Jahre eben auf diesen Jesus Christus gesetzt, der ein unwahrscheinlich starkes Auftreten hatte, der Wunder gewirkt hatte, der in einer Art und Weise über das Reich Gottes gesprochen hat, dass die Leute gesagt haben, so etwas haben wir noch nie gehört. Und jetzt plötzlich war dieser Mann gekreuzigt, begraben, ja, und alle Anzeichen standen dafür, dass er eben auch tatsächlich verstorben war. Dass man diesen Jesus Christus, auf den man eben so viele Hoffnungen gesetzt hatte, nicht mehr zurückkehren würde. Und dann kommt es plötzlich zu dieser Begegnung. Und die möchte ich ganz kurz vorlesen. Wer mitlesen möchte, das steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 24, Abvers 21. Da sprechen jetzt diese Jünger, diese ehemaligen und dann letztlich wieder auch nachfolgenden Jünger Jesu. Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen solle. Doch auch bei alledem ist es heute der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Aber auch einige Frauen von uns haben uns aus der Fassung gebracht, die am frühen Morgen bei der Gruft gewesen sind und, als sie seinen Leib nicht fanden, kamen und sagten, dass sie auch eine Erscheinung von Engeln gesehen hätten, die sagen, er lebe. Und einige von denen, die mit uns sind, gingen zu der Gruft und fanden es so, wie auch die Frauen gesagt hatten. Ihn aber sahen sie nicht. Und er, damit ist Jesus gemeint, sprach zu ihnen, O ihr unverständigen und trägen Herzens, zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben, musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und von Mose und von allen Propheten anfangend erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Und sie nahten dem Dorf, wohin sie gingen, und er stellte sich, als wolle er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sagten, bleibe bei uns, denn es ist gegen Abend und der Tag hat sich schon geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch lag, nahm er das Brot und segnete es. Und als er es gebrochen hatte, reichte er es ihnen. Ihre Augen aber wurden aufgetan und sie erkannten ihn und er wurde vor ihnen unsichtbar. Also eine kurze Begebenheit, wo Menschen, die lange Zeit auf diesen Jesus Christus vertraut haben, kurzzeitig die Hoffnung verloren, plötzlich diese Entdeckung machten, dieser Gekreuzigte, dieser Verstorbene ist nicht tot, er lebt. Und das, liebe Gäste, ist auch der Grund, warum wir heute zusammengekommen sind. Das ist nämlich genau das, was wir heute bezeugen wollen. Und ich freue mich, in diesem Zusammenhang Camillo Bethner vorstellen zu dürfen. Er wird heute den Vortrag halten zum Thema, kannst du es bitte selbst noch einmal sagen?
Warum Ostern und warum hat das mit mir zu tun?
Also warum Ostern und was hat das persönlich mit mir zu tun? Ein Thema, das, glaube ich, sehr, sehr persönlich ist und sehr genau daraufhin abzielt, zu schauen, was hat dieser Auferstandene, was hat dieses Jesus Christus in meinem Leben für eine Bedeutung, beziehungsweise welche Bedeutung kann er haben? Camillo selbst, ich habe mich informiert noch einmal sicherheitshalber, obwohl ich ihn schon so lange Zeit kenne, ist ein Computerexperte, IT-Experte, EDVler, hat man früher gesagt, hat eine sehr nette Frau, Christina, und 4 Kinder. Und, das weiß ich auch, er ist seit 20 Jahren jemand, der auch diesem Jesus Christus nachfolgt. Und Camillo, ich bin schon sehr gespannt, was du uns heute sagen wirst.
Auch ich möchte euch recht herzlich begrüßen. Wie alt ich bin, habt ihr schon gehört. Vielleicht muss man vorausschicken. Ich bin 26 Jahre ohne Gott gegangen. Das könnt ihr euch ausrechnen, wie alt ich bin. Ja, seit 14 Jahren glücklich verheiratet. Wunderbare 4 Kinder. Und ich habe das Vorrecht, heute aus dem Wort Gottes zu berichten, warum wir Ostern feiern und was das mit uns persönlich zu tun hat. Warum die Du-Form? Ich bin zwar nur zugezogen, aber ich muss sagen lassen, Efferding ist die drittälteste Stadt Österreichs und klein und fein geblieben. Und da kennt jeder jeden und erlaubt mir bitte, daher den Vortrag in Du-Form zu bringen. Rahel, meine 8-jährige Tochter, hat vor kurzem gebetet: Ja, lieber Herr Jesus, lass uns alle Osternester finden. Aber sie ist nicht dabei geblieben, sondern sie hat gleich angehängt: Und lass uns bitte nicht vergessen, was Ostern bedeutet. Und ich habe sie dann gefragt: Ja, was bedeutet Ostern für dich? Und sie ist sofort aus der Pistole geschossen: Jesus ist auferstanden. Also heute feiern wir Ostern, weil Jesus auferstanden ist. Es wird weltweit gefeiert. Ab dem 4. Jahrhundert wurde das höchste Fest im Kirchenjahr als eine dreitägige Kirchenfeier gestaltet. Der Gottesdienst erstreckt sich seither vom letzten Abendmahl mit seinen Jüngern, dem Gründonnerstag, über den Kreuzestod, Karfreitag, über den Karsamstag als den Tag der Grabesruhe, bis heute zum Tag der Auferstehung, dem heutigen Ostersonntag. Was ist Ostern für uns heute? Was ist es für unsere Kinder? Was sagt uns die Werbung? Was wäre Ostern ohne Ostereier, Osterhasen, Lammstollen, ohne leuchtende Kinderaugen, die Osternester suchen? Das alles ist Tradition. Oder wenn wir uns anschauen, die 3 Freunde, die den Milka-Hasen retten. Gewaltig, gell? Und da ist der Slogan: Gemeinsam ist Ostern besser. Aber was wäre Ostern ohne Jesus Christus? Ohne seinen Tod, ohne seine Auferstehung. So, was ist passiert vor 2000 Jahren? Was hat das heute mit mir persönlich, ja mit unserer Generation, wir sind ja ein christliches Land, wir haben christliche Werte in unserem Land, was hat das damit zu tun? Warum hat Jesus überhaupt sterben müssen? Was hat sein Tod mit Sünden zu tun? Oder mit Sündenvergebung? Und was ist eigentlich Sünde? Bin ich ein Sünder? Ja, ich sündige, wenn ich vielleicht zu viel Kuchen esse und zu viel Schlagaufe tue. Ja, dann nennen wir das Sünde, weil dann schlägt das Gewissen zu und dann muss ich es wieder raussporteln. Oder wenn ich eben zu viel Osterhasen esse, zu viel Schokolade, ist das Sünde? Sind Notlügen Sünde? Was ist Sünde? Was behauptet die Bibel? Was sagt die Bibel darüber? Die Sünde ist die Übertretung eines göttlichen Gebotes. Wenn man im Lexikon nachschlagt unter diesem Wort, dann steht auch noch Unrecht, Vergehen, Verstoß, Zuwiderhandeln, Übeltat. Und jeder von uns hat schon mal sein Gebot übertreten. Weil jeder von uns hat sicher schon mal gelogen, ohne es zu lernen. Weil die Kinder kann man das sehr gut beobachten, gerade bei den eigenen. Die brauchen das nicht lernen, die kennen das. Die legen die Beine ins Gesicht. Das ist einfach in ihren Herzen schon drinnen. Und deswegen behaupte ich, dass jeder Mensch eben ein Sünder ist, weil er schon mal Gottes Gebot übertreten hat. Luther leitete diesen Begriff Sünde von Sund ab. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. In Norwegen gibt es viele vorgelagerte Inseln und das Ganze vor dem Festland. Was heißt das? Der Wasserbereich zwischen dem Festland und den Inseln nennt man Sund. Eben das, was vom Festland getrennt wird. Das heißt, Sund, Sünde, stellt eine Trennung dar. Sünde bedeutet Trennung. Im biblischen Sinne ist damit die Trennung des Menschen von Gott gemeint. Was ist eigentlich der Ursprung der Sünde, der Übertretung von Gottes Geboten? Ganz am Anfang der Bibel können wir das sehen, mal ganz vorne aufschlagen, im Alten Testament, gleich das erste Buch, da lesen wir, als Gott das Weltall, die Erde, die Wasser, all die Pflanzen und Tiere und zuletzt die Krönung seiner Schöpfung, den Menschen erschaffen hat, sagt Gott über das Geschaffene, und Gott sah alles, was er gemacht hat, und siehe, es war sehr gut. Da war noch keine Sünde, da hat es noch keine Auswirkungen gegeben auf das Leben, auch unter uns, zwischenmenschlich nicht und auch in der Beziehung zu Gott. Das Ergebnis war, der Mensch, die Schöpfung, die Tiere und Gott lebten im Einklang miteinander. Alles war perfekt. Das war der Plan Gottes. Mit seiner Schöpfung und dem Menschen, dass alles in perfekten Beziehung zu ihm, dem Gott Schöpfer ist. Und Gott pflanzte den Garten Eden für den Menschen, um ihn zu bebauen. Für ihn und für seine Frau hat er ihn gemacht. Und er gab den Menschen Verantwortung darüber. Aber Gott hat keine Roboter erschaffen, sondern er hat dem Menschen freien Willen gegeben. Und er hat sie auf die Probe gestellt. Er hat den ersten Menschen, Adam und Eva, ein einziges Gebot gegeben. Quasi eine Abmachung zwischen Gott und dem gemachten Menschen aus seiner Hand. Und er erklärte ihnen auch die Konsequenzen, was passiert, wann sie diese Abmachung nicht einhalten. Dass es dann eine Strafe geben muss. Ja, als Familienvater, wenn man Kinder hat, man kennt das. Das hat Konsequenzen, wenn man die Abmachung nicht einhält. 1. Mose Kapitel 2 steht, und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Und Gott der Herr gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, von dem sollst du nicht essen. Denn am Tag, da du davon isst, die Konsequenz, musst du sterben. Und zwei Dinge müssen wir bei dieser Strafe beachten. Erstens, wenn der Mensch von diesem Baum isst, von dieser Frucht, muss er sterben. Und so kommt überhaupt der Tod erst in die Welt. Und zweitens, dass diese Strafe auf jeden Fall passieren wird. Denn Gott kann nicht lügen. Er ist heilig. Was er sagt, das geschieht. Jetzt können wir uns natürlich fragen, ja, was soll das? Warum hat Gott das getan? Warum gab er den Menschen zuerst die Freiheit, den freien Willen, alles in Freiheit zu tun und dann diese eine Abmachung mit Konsequenzen? Gott wollte diese Liebe, die er gegeben hat, freiwillig vom Menschen wieder zurückhaben. Er wollte, dass sie die eine Abmachung einhalten, weil sie, seine Kinder, ihn gern haben. Und so seine Liebe aus freien Stücken erwidern. Jeder von uns, der Kinder hat, möchte das. Du willst das Beste für deine Kinder. Du sagst ihnen was, du schaffst ihnen was an, was sie befolgen, was sie tun sollen. Und du möchtest, dass sie es tun, weil sie dich gern haben. Nicht, weil sie müssen, sondern weil sie dich lieb haben, weil sie dich respektieren. Welch Freude ist das dann? Das ist eine wunderbare Beziehung, wenn das so funktioniert. Ja, und heute gibt es ja viel mehr Gebote, als nur dieses eine bei Adam und Eva. Zum Beispiel, du sollst Vater und Mutter ehren. Aber der Mensch ist leider so, er hat schon das erste Gebot leider gebrochen und versagt. Nämlich genau dann, als er die Frucht begehrt hat, verführt von Satan und schließlich von diesem Baum aß, von dem er nicht hätte essen sollen. Er hat die ganze Freiheit gehabt, von allen Bäumen. Aber von diesem einen hat er eben auch genommen. Und so hat er rebelliert gegen Gott Vater, die Abmachung gebrochen. Ja, so ist es in der Beziehung, wenn Zerbruch stattfindet. Was ist nun passiert? Adam und Eva sind nicht sofort umgefallen und gestorben. Ihnen wurden zunächst die Augen aufgetan. Sie erkannten, dass sie nackt sind und schämten sich. Sie hörten die Stimme Gottes und haben sich versteckt, weil eben Sünde in ihr Leben gekommen ist. Sie haben sich gegenseitig angeklagt. Sie haben sogar Gott auf die Anklagebank gesetzt, obwohl sie vom Baum genommen haben. Letztlich hat ihr Gewissen sie verurteilt, denn wir erinnern uns, was Sünde ist, Übertretung eines göttlichen Gebots. Und so kam die Strafe, der Tod in die Welt, das Leben von Adam und Eva. Nicht nur der körperliche, das kam ein bisschen später, sie haben noch Kinder bekommen und haben noch eine Weile gelebt, sondern auch der sogenannte geistliche Tod. Das heißt, die Beziehung zu Gott war durch die Übertretung zerbrochen. Und wir wissen ja, der Mensch besteht aus Körper, Geist und Seele. 1. Mose 2, ganz am Anfang lesen wir auch, da bildete Gott, der Herr, den Menschen aus Staub vom Erdboden, der Körper, und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. Also Gott gehauchtes Leben. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Die Seele ist das, was dem Körper Leben gibt. Die Seele ist das, was den Menschen ausmacht. Sein Bewusstsein, sein Verstand. Die geistliche Komponente ist gestorben. Adam und Eva haben noch Kinder bekommen und haben ihre sündige Natur an die Kinder weitergegeben. Die Bibel sagt auch Erbsünde dazu. Geboren mit der Tendenz zum Sündigen. Die geistliche Verbindung zu Gott ist seit der Übertretung für alle Menschen unterbrochen. Und das war die Tragödie, die stattgefunden hat im Paradies bei Gott. Der geistliche Tod. Schauen wir uns an, was das für eine Auswirkung hat, diese Sünde. Römer 6 im Neuen Testament, Vers 23 sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Genau der Tod, der in die Welt gekommen ist. Der Tod heißt eben Trennung. Wir erinnern uns an das Synonym Sund. Trennung von Gott. Und wenn diese Verbindung im Leben des Menschen nicht wiederhergestellt wird, man in diesem Zustand stirbt, dann ist man auf ewig von Gott getrennt. Das ist damit gemeint. Die Bibel nennt diesen Ort der Trennung Hölle, den zweiten Tod, eine ununterbrochene Strafe. Und es ist furchtbar, dorthin zu kommen. So, die Auswirkungen der Sünde, sie zerstört die Beziehung zwischen Gott und Mensch, wie wir gelesen haben. Aber auch die Beziehungen untereinander. Sünde macht zwischenmenschlich sehr viel kaputt. Wie geht es dir beispielsweise in deiner Beziehung, wenn dein Ehepartner oder deine Kinder dich anlügen? Das macht die Beziehung kaputt. Oder Ehebruch, Neid, Eifersucht, Alkoholsucht, Spielsucht, Drogensucht. Wie geht es deinen Kindern, wenn du mehrere hast und du bevorzugst eins? Diese Liste könnten wir fortführen, bei uns persönlich, aber da haben wir noch gar nicht gesehen, was alles in der Welt passiert. Kriege, Korruption, Geldgier, Egoismus, Hungerkatastrophen, Ausbeutung und, und. Sünde ist schlecht, sie zerstört. Nun kommen wir zur guten Botschaft. Wie kann diese Beziehung zwischen Gott und Mensch wiederhergestellt werden, die da zerbrochen ist, seit dem Sündenfall im Paradies? Oder anders gefragt, welche Voraussetzungen braucht der Mensch, um den Geist Gottes wiederzubekommen? Der Vers in Römer 6,23 geht weiter. Der Lohn der Sünde ist der Tod und dann steht, Die Gnadengabe Gottes aber, ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Ewiges Leben in Jesus Christus. Und damit kommen wir zur Frage, ja, warum ist Jesus Christus, der Sohn Gottes, überhaupt auf die Erde gekommen? Warum musste er denn überhaupt Mensch werden? Warum hat er den Himmel, den schönsten Ort überhaupt, verlassen müssen, um auf die Erde zu kommen? Ganz einfach. Weil er seine Geschöpfe, uns Menschen, liebt. Aus Liebe zu dir und mir. Aus Liebe zu allen Menschen. Weil er will, dass alle Menschen wieder eine Verbindung zu Gott bekommen. So wie es von jeher von ihm geplant war, in Gemeinschaft mit ihm zu leben. Weil Gott uns liebt und nicht möchte, dass wir verloren gehen. Wie groß diese Liebe ist, lesen wir in Johannes 3,16 im Neuen Testament, im Evangelium. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigartig geborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Glauben und dann hast du ewiges Leben. Wo gibt es eine größere Liebe? Denn dafür hat der Vater seinen Sohn gegeben. Und die haben die schönste Herrlichkeit miteinander gehabt, die schönste Gemeinschaft im Himmel. Gott liebt alle Menschen gleich, egal welche Herkunft, egal welche Hautfarbe, welche Abstammung. Er hat jedem das Leben gegeben. Er ist der Schöpfer. Er schenkt Leben. Und Jesus ist auf die Welt gekommen, um uns den Vater kundzutun. Zeigen, wie diese Liebe des Vaters ist, wie er ist, letztlich wie Gott wirklich ist. Wenn man heute die Menschen fragt, wer war Jesus? Oder was denken sie denn, wenn er war? Wir machen des Öfteren Umfragen auf den Straßen, fragen ganz einfach, was die Meinung der Leute in Österreich ist. Dann hört man oft, ja, er war ein guter Mensch, er war ein Prediger, ein Prophet, ein unvergleichlicher Lehrer, er wirkte viele Wunder, er hat viele geheilt. Ja, genau das Gleiche haben die Menschen damals auch gesagt, mit denen er unterwegs war, was sie auch mit eigenen Augen gesehen haben. Dafür gibt es viele Zeitzeugen und Berichte. Was sagt zum Beispiel Petrus, einer seiner besten Freunde, der ihn Tag und Nacht begleitet hat, jahrelang, als Jesus ihn fragt, wer denkst du, dass ich bin? Und Simon Petrus antwortete in Matthäus 16, können wir das nachlesen, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, der erwartete Retter. Das sagten die, die mit ihm unterwegs waren, die ihn gekannt haben. Und was sagte Jesus von sich selbst, wer er ist? Jesus spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Johannes Kapitel 14. Haben ihm die Menschen damals geglaubt, als er die Welt revolutioniert hat? Wie sie Jesus gefangen genommen haben im Garten Gethsemane, haben sie ihn nachher noch in derselben Nacht verhört. Der hohe Priester sagte zu ihm, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Und Jesus spricht, du sagst es. Der hohe Priester, der höchste religiöse Anführer im Land damals, hat ihn gefragt und Jesus hat ihm geantwortet, ich bin es. Und das war sein Todesurteil. Der hohe Priester hat gesagt, was brauchen wir noch Zeugen? Er hat Gott gelästert. Dieser Mensch behauptet, der Sohn Gottes zu sein. Ja, wie schaut es heute aus? Glauben die Menschen an Jesus? Glauben die Menschen, dass er der Weg ist? Ja, der einzige Weg, wie er sagt, zu Gott? Dass er der Sohn Gottes ist? Dass er die Wahrheit und das Leben ist? Das ewige Leben? Denn wenn alles stimmt, was er sagt, dann gibt es nicht viele Wege. Dann gibt es nur einen Weg. Und der heißt Jesus Christus. Was sagt Jesus Pilatus später, dem damaligen römischen Statthalter, als er an ihn ausgeliefert wird? Pilatus fragt ihn, ob er ein König sei. Und Jesus antwortet, du sagst es, dass ich ein König bin. Bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Also jeder, der des Königs Stimme hört, gehört zu seinem Volk. Er ist die Wahrheit in Person. Er ist Gott, er kann nicht lügen. Wenn ich an Jesus glaube, dann glaube ich, dass er die eine Wahrheit ist. Glaube ich, dass Jesus der Retter ist, dass er auf die Erde gekommen ist, um die Menschen zu retten? Was sagt das Wort Gottes dazu? Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, noch nicht, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Das ist eine wunderbare Botschaft. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des einzigartig geborenen Sohnes Gottes. Johannes 3, 17 und 18. Also er ist nicht der Richter. Er ist nicht als Richter auf die Welt gekommen. Er ist der Retter. Und deswegen soll man ihm vertrauen. Deswegen gibt es Ostern. Vor was retten? Vor dem Gericht Gottes, das durch die Sünde in die Welt gekommen ist, der zu diesem Beziehungsbruch geführt hat. Wir haben uns das schon angeschaut, bei Adam und Eva. Und wie sich seither die sündige Natur in der Menschheit bis heute von Mensch zu Mensch vererbt. Jeden betrifft es. Jeden einzelnen von uns. Jeder hat schon mal gelogen. Und die Bibel spricht auch ihr entsprechendes Urteil darüber. In Römer 3, 23 lesen wir, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Welch traurige Botschaft wäre das, wenn es nicht weitergegangen wäre. Denn genau für dieses Problem hat Gott eine Lösung geschaffen. Den einen Weg, der auf der Welt so einzigartig ist. Das gibt es in keiner anderen Religion oder Glaubensrichtung. Der Vers geht weiter, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Jesus Christus ist. Er kann uns unsere Sünden vergeben, denn genau dafür ist er in den Tod gegangen. Aber er hat diesen furchtbaren Kreuzestod durch die Römer erlitten am Kreuz von Golgatha, damit die Sünden, die wir uns im Leben anhäufen, weggetan werden können. Um die Trennung, die entstanden ist zwischen Mensch und Gott, aufzulösen, damit er wieder frei ist, der Zugang. Im Paradies bei Adam und Eva hat es vorher keinen Tod gegeben. Aber nach dem Sündenvorfall hat Gott ihnen Leibbrücke aus Fell gemacht. Es hat ein Tier sterben müssen und Blut wurde vergossen, damit diese Sünden zugedeckt werden können. Das Tier starb stellvertretend für Adam und Eva. Und wenn wir jetzt an Jesus Christus denken, er ist das wahre Lamm Gottes. Er, das Opferlamm, hat stellvertretend für uns die Strafe bezahlt für unsere Sünden, die zwischen uns und Gott standen. Wer tut das? Nicht einmal der beste Freund tut das für die. Weil es gibt Ausnahmen. Aber er, der sündlos war, hat sein Leben dafür gegeben. Glauben wir das, was Jesus vor 2000 Jahren gemacht hat, was wir heute feiern, in der ganzen Welt, hat es auch für dich gemacht. Ich glaube, dass Jesus für mich gestorben ist. Der Sohn Gottes hat sein Leben für mich gegeben. So schwer das zu verstehen ist. Der Teufel hat ja in der Bibel gelesen und dann ist mir das Licht aufgegangen. Gott hat mir gesagt, der Sohn Gottes ist für dich gestorben. Ja, wie komme ich dazu? Reine Gnade. Stellvertretend ist er für mich ans Kreuz gegangen. Das ist die liebende Gnade Gottes für mich und dich ganz persönlich. Und jeder von uns darf das in Anspruch nehmen. Wie schaut es mit dir aus? Glaubst du, dass es auch für dich getan hat? Jesus ist auf die Erde gekommen, gibt so viele Berichte, und hat uns gezeigt, wie Gott ist. Er hat sündlos gelebt Strafe, die wir letztlich verdient haben vor ihm, vom gerechten Gott, hat er aus Liebe zum Vater, aus Liebe zu uns getragen. Dadurch haben wir die Rettung, nämlich vom ewigen Tod, dieser ewigen Trennung von Gott, zum ewigen Leben mit ihm. Ist überhaupt möglich durch ihn? Er, der einzige Weg, hat uns den Zugang zu Gott freigemacht. Er ist das wahre Opfer, das die Sünde der Welt wegnimmt. Und es muss für seinen Vater im Himmel so schmerzhaft gewesen sein, dass er seinen geliebten Sohn dazuschauen hat müssen, wie er diesen Weg für uns geht, damit wir überhaupt eine Chance haben. Als Vater kann ich das nur schwer nachvollziehen. Aber er tat es. Und das ist mir unverständlich. Viele Menschen sagen, es gibt keinen Gott, weil es so zugeht auf der Welt. Aber wir lesen in 1. Mose bei Adam und Eva, ja, dass der Mensch selber schuld ist. Nicht Gott, dass es so zugeht auf dieser Welt. Durch die Abkehr von Gott. Ein Leben ohne ihn und seine Werte. Unsere Rebellion gegen Gott, eigene Wege zu gehen. Deswegen geht es so zu auf der Welt. Aber wenn wir nochmal Johannes 3,16 lesen, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigartig geborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, Leben hat und nicht verloren geht. Dann frage ich mich, wie oft das kommt, dass es einen Gott nicht gibt und dass er uns nicht liebt. Und dann finde ich es auch komisch, wenn Gott selbst seinen eigenen Sohn in den Tod schickt, dass man denkt, dass man sich den Himmel verdienen muss. Oder dass man sich ihn erkaufen kann. Denn dann würde man das Opfer Gottes aufheben. Wozu war es dann notwendig gewesen? Man könnte sagen, ich brauche es nicht. Für mich ist er nicht gestorben. Aber Jesus Christus, das wissen wir, ist gestorben am Karfreitag. Und er wurde begraben. Ist er gestorben wie ein gewöhnlicher Mensch? Oder war sein Tod etwas Besonderes? Wie ist Jesus gestorben? Ich möchte wieder aus dem Wort Gottes zitieren, Matthäus Evangelium 27. Aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde aber schrie Jesus mit lauter Stimme auf und sagte, Elio, Elio, lema sabachthani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und etwas später, Jesus schrie aber wieder mit lauter Stimme, es ist vollbracht, und übergab seinen Geist in die Hände vom Vater. Und siehe, der Vorhang des Tempels zerriss in zwei Stücke von oben bis unten. Und die Erde erbebte, die Felsen zerrissen, die Grüfte öffneten sich und viele Leiber der Entschlafenen wurden auferweckt. Und sie gingen nach seiner Auferweckung aus den Grüften und gingen in die heilige Stadt Jerusalem und erschienen vielen. Als aber der Hauptmann und die, die mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und das, was geschah, fürchten sie sich sehr und sprachen wahrhaftig, dieser war der Sohn Gottes. Es muss schon ein Ereignis gewesen sein, wann dieses Killerkommando und die Römer waren nichts anderes, das waren wirklich harte Kerle, sich gefürchtet haben bei diesem Ereignis. Die haben Angst gehabt. Und ich denke auch, die haben niemals zuvor und auch niemals danach jemanden so sterben sehen. Am helllichten Tag, 3 Stunden finster gewesen. Vielleicht erinnerst du dich doch an die letzte Sonnenfinsternis, wie schlagartig es damals finster wurde und dieses beklemmende Gefühl. Und bei der Kreuzigung, da ist es voll abgegangen. Ein Erdbeben hat es gegeben, Felsen hat es zerrissen, Tote sind auferweckt worden und sind gesehen worden von den Menschen. Und dass Jesus starb, im selben Augenblick der Vorhang im Tempel zerrissen, der die Trennung zwischen Gott und Mensch eben durch die Sünde symbolisiert hat. Der Weg zu Gott war nun frei durch seinen Tod für alle Menschen. Das war sein Opfer vom Sohn Gottes. Ja, was wäre Jesus für uns, wenn er nur gestorben wäre? Wenn er nur gestorben wäre und nicht auferstanden wäre, ja, dann hätten wir genauso wenig Hoffnung wie alle anderen auf der Welt. Aber Jesus ist leiblich auferstanden. Er hat den Tod besiegt. Und das ist die frohe Osterbotschaft. In Lukas 24 lesen wir, an dem ersten Wochentag aber, am Sonntag, ganz in der Früh kamen Frauen zur Gruft und brachten die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten, um eben Jesus zu salben. Sie fanden aber den Stein von der Gruft weggewälzt. Und als sie hineingingen, fanden sie den Leib des Herrn Jesus nicht. Und es geschah, als sie darüber in Verlegenheit waren, siehe, da standen zwei Männer in strahlendem Gewand bei ihnen. Als sie aber vor Furcht erfüllt wurden und das Gesicht zur Erde neigten, sprachen diese zwei zu ihnen, was sucht ihr den Lebenden unter den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Gedenkt daran, was er zu euch geredet hat, als er noch in Galiläa war, indem er sagte, der Sohn muss in die Hände sündiger Menschen überliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. Und sie gedachten an seine Worte. Es ist geschehen. Gott aber hat ihn aus den Toten auferweckt. Jesus lebt. Durch seine Auferstehung wissen wir überhaupt, dass es ewiges Leben bei Gott gibt und dass die Strafe bezahlt ist für die Sünde, die uns getrennt hat von ihm. Darum ist Ostern so wichtig, weil wir sehen, dass er für dich und für mich alles erledigt hat. Er ist danach seinen Jüngern erschienen und später auch noch 500 weiteren Personen. Er ist 40 Tage nach seiner Auferstehung noch unter den Menschen gewesen. Gibt es viele Bücher darüber, dass dieses Ereignis die Wahrheit ist. Und auch die Bibel berichtet davon, nur ein Beispiel aus der Apostelgeschichte 1. Den ersten Bericht habe ich verfasst, Theophilus, von allem, was Jesus angefangen hat zu tun und auch zu lehren, bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er sich auserwählt, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte. Diesen hat er sich auch nach seinem Leiden in vielen sicheren Kennzeichen lebendig dargestellt, indem er sich 40 Tage hindurch von ihnen sehen ließ und über die Dinge redete, die das Reich Gottes betreffen. Jetzt war der Zugang frei. Er ist auferstanden und hat mit ihnen über das Reich Gottes gesprochen, das kommen wird für jeden von uns, der an ihn glaubt. Also er ist nicht nur kurz aufgestanden, war dann gleich wieder weg. Er war 40 Tage lebendig sichtbar unter den Menschen. Also können wir auch diese Frage beantworten. Jesus ist nicht nur gestorben und begraben worden, nein, er ist auferstanden. Das Grab ist leer. Jesus, der Retter, lebt. Und das feiern wir auch heute. Und wenn wir das jetzt alles kurz zusammenfassen, dann können wir sagen, der heilige, gerechte Gott spricht ein Urteil über den Menschen. Das Urteil ist, jeder Mensch ist ein Sünder. Das hat im Paradies mit Adam und Eva begonnen. Und die Sünde trennt uns seither von Gott. Aber Römer 3, 23, 24 sagt, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die wir in Jesus Christus haben. Es gibt also eine Lösung für dieses Problem. Er hat seinen Sohn geschickt, Johannes 3, 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigartig geborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben bei ihm hat. Und Jesus spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Wenn du deine Sünden loswerden willst, wenn du das ewige Leben haben willst, dann gibt es nur diesen einen Weg der Rettung. Vertraue dem Weg der Errettung durch Gottes Sohn. Glaube, dass der Herr Jesus für deine Sünden am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Glaube, dass der Herr Jesus es für dich getan hat. Alles, was notwendig ist, damit du wieder zu ihm kommen kannst. Bekenne ihm deine Sünden und bitte ihn um Vergebung. Und dann wirst auch du ewiges Leben bekommen. Sein Tod und seine Auferstehung machen es möglich, dass du mit Gott versöhnt werden kannst. Vertraue dich Jesus an. Lerne ihn persönlich kennen.
Ich möchte gerne noch einmal unseren Blick auch gerade in diesem Zusammenhang, gerade im Zusammenhang mit den Worten, die du jetzt an uns gerichtet hast, unseren Blick noch einmal richten auf diese zwei Männer, die auf dem Weg nach Emmaus waren. Ich habe vorhin gesagt, sie hatten ihr Vertrauen auf diesen Jesus Christus gesetzt. Und dann waren da diese zwei, drei Tage, wo dieses Vertrauen irgendwo ganz stark in Frage gestellt war und plötzlich auch sehr brüchig geworden ist, wo sie sich fragen mussten, haben sie auf den Falschen gesetzt? Und jetzt, nachdem ihnen Jesus begegnet war, wissen wir eines. Dieses Vertrauen, das sie in diesen Jesus Christus gesetzt hatten, wurde nicht enttäuscht. Ganz im Gegenteil. Sie sind mit einer derartigen Zuversicht, mit einer derartigen Gewissheit weitergegangen, mit einer derartigen Freude, dass nichts mehr in ihrem Leben einen ähnlichen Platz einnehmen konnte. Und genau das ist eben auch diese Botschaft, das ist genau das, was wir hier auch als christliche Gemeinde in Iffeling gerne bezeugen wollen. Auch wir haben unsere Hoffnung auf Jesus Christus gesetzt. Bei mir sind schon auch ein paar Jahrzehnte, am Camillo haben wir gesagt, sind es genau zwei. Wir haben erlebt, dass dieser Jesus Christus uns nicht enttäuscht, uns nicht im Stich lässt. Ich habe jetzt hier noch zwei Buchempfehlungen. Und zwar einerseits das Buch Die Tatsache der Auferstehung von Josh McDowell. Ein sehr empfehlenswertes, sehr interessantes Buch, denn es handelt sich hier um einen Menschen, der genau diese Auferstehung, die Tatsache der Auferstehung, zunächst einmal widerlegen wollte. Ein Wissenschaftler, der gesagt hat, so ein Blödsinn. Ja, das kann doch kein modern aufgeklärter Mensch mehr glauben. Und je mehr er sich mit dieser Tatsache oder mit dieser Auferstehung auseinandersetzte, desto mehr wurde es ihm mulmig ums Herz, desto mehr musste er aufgrund der vorliegenden Fakten entdecken, es spricht ja viel, viel mehr für die Auferstehung als gegen diese Auferstehung. Die Indizienlage, die Beweislage ist unglaublich, ist umwerfend. Und es wurde aus diesem Josh McDowell ein glaubender Christ, der eben auch dieses Buch geschrieben hat, Die Tatsache der Auferstehung. Also es liegt draußen, ist auch frei zu entnehmen. Also eine besondere Gelegenheit. Dann eine weitere Buchempfehlung, diesmal vielleicht etwas kürzer gehalten, nämlich Ostern. Ein Zeitzeuge berichtet, das Grab ist leer. Auch das liegt draußen auf, können Sie gerne mitnehmen. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass wir in dieser Form zusammenkommen konnten. Schön, dass Sie gekommen sind, dass Sie uns auch beehrt haben. Ist auch für uns eine besondere Bereicherung gewesen. Ich darf am Ende dieser Veranstaltung Ihnen frohe Ostern wünschen und alles, alles Gute.